Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Okay, dann würde ich sagen, wir schließen das, den Punkt mal so ein bisschen ab. Haben wir jetzt eigentlich schon sehr lang drüber geredet. Und ein Hauptpunkt, den mich halt ganz viele Bayern-Fans gefragt haben, du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, ist halt diese ganze Thematik Manuel Neuer, an der sich auch diese ganze Sache so ein bisschen entzündet hat. Ihr normale Bayern-Fan sagt, geil, der beste Torwart vielleicht der Welt kommt zu uns. Was regen die sich jetzt drüber auf? Kannst du das einfach mal erklären? Was da los war.
Also wir haben halt diese ganze...
Das verstehen, glaube ich, viele nicht.
Die ganze Geschichte da, die damals da gelaufen ist, die haben wir schon von Anfang an auch so ausgelegt, dass wir gesagt haben, wir haben hier halt irgendwie unsere Gründe, wir haben unsere Argumente, das ist unsere Meinung, wir akzeptieren Leute, die das anders sehen, aber wir wollen unsere Meinung artikulieren und versuchen auch da noch einen Einfluss drauf aufzunehmen, was da so passiert. So. Also das mal vorweg, also dieses Ganze war immer schon so aufgebaut eigentlich, das schon zu erklären. Ja. Das Problem war dabei einfach, dass man mit unseren Mitteln, mit unseren Medien, erreichen wir eigentlich eher unseren eigenen Kreis. Und wir haben das nicht richtig geschafft, obwohl wir da sehr bemüht waren, die Argumente in die Diskussion zu tragen, sondern so in dieser großen öffentlichen Diskussion, die ja wirklich sehr, sehr breite Wellen geschlagen hat, war eigentlich dann nur noch so, da waren nur noch dann Fragmente von unseren Argumenten, wenn überhaupt. Und das war dann einfach, also so, es ist halt dann auch nicht so richtig so dargestellt worden, wie wir, also das haben wir halt auch nicht so geschafft, das so darzustellen. Das halt so vorweg, also so. Wir haben halt schon immer so versucht, das sehr sachlich zu führen. Wir haben versucht, das zu begründen. Und man muss ja auch sagen, der Manuel Neuer selber versteht das ja auch voll. Also so, der kann das komplett nachvollziehen. Um so zu den Gründen zu kommen, das ist ja, also das ist auch ein bisschen so die Absurdität eigentlich so dabei. So dann, um zu den Gründen zu kommen, also oder vielleicht vorweg trotzdem nochmal, es ist halt, eigentlich überlege ich fast, ob man das Thema jetzt nochmal so aufwärmt, weil das Thema muss, um das jetzt nochmal deutlich zu sagen, das ist ja beendet und wir haben auch klargestellt, so, das wurde ja beendet mit einem Gespräch, was es gab, so zwischen Manuel Neuer und so Vertreter von den Gruppen.
Das ist eigentlich auch schon der Wahnsinn, dass der es gemacht hat, gell? Also, weil ich total beeindruckend.
Weil er es auch komplett versteht und nachvollziehen kann. Und das war auch sehr einvernehmlich, das Gespräch. Und da wurden halt quasi einfach nur quasi miteinander besprochen, wie man mit der Situation umgeht, wie sich der Manuel Neuer so verhält, dass er quasi so uns gegenüber da dann eine gewisse respektvolle Distanz hält zu den Leuten, denen halt dieses Thema wichtig ist. Und dass gleichzeitig auch die Gruppen und die Leute, die da beteiligt waren, sagen, dass sie damit dann auch diese Aktivitäten in der Richtung halt einfach beenden auch. Also so, das war dann halt, das war halt so damals.
Seitdem war ja auch wirklich überhaupt nichts mehr.
Das war halt,
also ich habe so nie wieder was mitbekommen danach.
Und also so das Thema ist für uns eigentlich damit beendet gewesen und das war halt so der Schlussstrich so darunter. Das halt vorweg, weil
klar.
Vielleicht ist es jetzt dann auch wieder emotional, aber da wirkt es auf Leute emotional, wenn ich das jetzt hier, wenn wir das jetzt hier so ausbreiten, aber
nee, erzähl's mal,
da muss man
nicht
einfach
verstehen,
halt,
weil du, wie du gesagt hast, eure Argumente kamen nicht an.
Ja, man muss halt einfach klar sagen, das Thema ist halt so beendet und das ist, ich wärme das jetzt an der Stelle nochmal auf, um halt quasi die Argumente nochmal zugänglich zu machen, aber also eigentlich ist das Thema durch und sollte jetzt nicht wieder neue Gräben schaffen, sagen wir es mal so.
Wird's nicht.
Also die Argumente waren einfach folgende, dass wir halt gesagt haben, der Manuel Neuer ist in seiner Zeit da bei Schalke wirklich jemand gewesen, der so aus der Szene gekommen ist und sich noch während seiner Zeit in Schalke in dieser Szene, in dieser Ultraszene bewegt hat. Und die Schalker Ultras, muss man noch so dazu sagen, das sind Freunde von den Nürnberger Ultras und da ist große Rivalität und der ist quasi in seiner Freizeit so oder ist er halt mit Leuten quasi rumgehangen, mit denen wir halt dann Stress haben, so irgendwie. Und der springende Punkt dabei ist eben, dass er ja jemand, also wir finden es ja gut, dass er jemand ist, der jetzt da authentisch geblieben ist in dieser Zeit, mhm. wo er da bei Schalke war. Und eben halt diese Kontakte so und halt nicht so vergessen hat, wo er herkommt, dass er so Fan von Schalke war, dass er so aus der Kurve quasi kommt und so für den Club, den er da angefeuert hat, von dem er da Fan war, den er da im Herzen trägt, für diesen Club dann so gespielt hat. Und so ein bisschen dadurch diese Ideale, die dann irgendwie so damit einhergehen, eben dann halt ein bisschen mit Füßen tritt, wenn er dann quasi zu dem Verein wechselt, mit dem er eigentlich mit seinem Hintergrund halt eigentlich dann ein Problem hat und mit der Fanszene, mit dem er da ein Problem hat. So. Und ich weiß auch, es kommt dann immer das Argument, der hat sich halt verändert, er hat halt das jetzt dann professioneller gesehen, aber es ist halt auch einfach ein bisschen so, das hat halt so ein bisschen auch den so die romantische Vorstellung zerstört, dass es halt dann doch noch den Spieler gibt, der sich halt, der authentisch sich mit identifizieren kann und so sagt, okay, mit dem Verein, das ist also so mein Verein, so mein Herzblut, so irgendwie. Also das war so ein bisschen so diese, natürlich ist das eine sehr romantische Vorstellung und jeder weiß, die Spieler gehen halt zu dem Club, wo sie halt das meiste Geld verdienen. Das realisiert jeder von uns. Aber dadurch, wie der Manuel Neuer das vor dem Wechsel gelebt hat, hat er so ein bisschen diese Illusion genährt, dass es halt die Ausnahme davon gibt. Ja. Und das hat er zerstört dadurch quasi. Also er ist dadurch auch auf gewisse Art und Weise selber unglaubwürdig geworden, weil er quasi...
Und ich meine, die Proteste kamen ja nicht nur von euch, die kamen ja auch von den Schalke-Fans selber. Das ist ja auch das. Aber also mir hat zumindest jemand erzählt, dass der selbst heute eigentlich noch Kontakte zu seinen damaligen Jungs so hält. Glaubst du, dass es so ist oder... Das werden jetzt seine Kumpels sein dann.
Also, seine Kumpels und die bewegen sich quasi aber in diesen Kreisen, sag ich mal. Und also ich bin da jetzt nicht so informiert, wie das genau in Schalke intern ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die ihm das sehr übel nehmen. Aber ich glaube auch, dass es schon auch noch Leute gibt, mit denen er dann noch Kontakt hat. So, ja. Und also man muss halt wirklich sagen, wir wollen ja da keine Schlammschacht führen oder so. Aber diese Verwurzelung in dieser Szene war wirklich sehr, sehr tief.
Ja, es ist ja eigentlich total absurd. Ist es nicht eigentlich was ihr auch beim FC Bayern wollt? Oder ist es euch wurscht, so ein Profi, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger lief jetzt mal rum, auch mit so einem Schal von euch. Wollt ihr nicht, dass die auch Kontakt zu euch haben? Oder hättet ihr nicht auch Bock auf einen Manuel Neuer vom FC Bayern? Oder ist es euch das egal eigentlich? Weißt du, so einer, der von euch kommt mit euch ist.
Ich kann da jetzt dann nur so komplett echt für mich sprechen, weil das jetzt nicht so ein Thema ist, über das man so spricht, weil es eigentlich so weit weg ist, weil einfach die Spieler bei Bayern so weit weg sind so davon. Also das ist jetzt nicht ein Thema, wo man jetzt so sagt, da müssen wir jetzt mal drüber reden, weil das irgendwie realistisch ist. So irgendwie. Ich denke mal, der Fußball heutzutage ist so, dass es relativ schwer ist, oder so gerade so der höherklassige Fußball und ganz speziell der FC Bayern, so eine richtig krasse Identifikation irgendwie halt mit Spielern aufzubauen. Also es gibt jetzt schon Spieler, wo man so sagt, so die findet man sympathischer, obwohl man ganz gar nicht weiß, irgendwie so, wie ist der so? Du kriegst ja da nur irgendwie, das ist ja alles so professionell, dass wirklich irgendwie alles, was irgendwie nach außen kommt, irgendwie genau kalkuliert ist. Aber natürlich sagt man trotzdem noch so irgendwie so, den findet man sympathischer und wenn jemand dann auch noch länger beim Verein ist, so, dann ist das jetzt ja auch schon nochmal ein Punkt, wo man heutzutage so sagt, so,
das ist cool.
Halt. Das ist cool so irgendwie. Aber trotzdem, ich glaube, trotzdem ist es so, dass man da so ein bisschen so die Sicht schon drauf hat, so irgendwie so, oder zumindest ich habe das, dass ich halt so sage, so, okay, ich bin jetzt dann bald 20 Jahre so irgendwie so bei dem Verein und davon 15 in der Kurve so irgendwie und in der Zeit sind so viele Spieler kommen und gehen, hat man so viele Spieler kommen und gehen gesehen, dass man halt irgendwie sagen muss, so irgendwie, ja, also es ist jetzt schwieriger, so, sich in der Art mit einem Spieler zu identifizieren, wie man das vielleicht als 12-, 13-, 14-Jähriger gemacht hat.
Aber es ist ja schon cool, wenn du dir anschaust, Champions-League-Finale gegen Chelsea, bei Chelsea eigentlich fast kein Engländer mehr dabei und bei uns halt deutsche Spieler aus der eigenen Jugend aus Bayern. Also das ist dann schon sowas, was mich dann auch ein Stück weit freut, so Thomas Müller zu sehen oder Holger Badstuber oder solche Leute oder Lahm und Schweinsteiger. Wo man halt sagt, die kommen hier aus der Region und sind lange beim Verein, was du ja auch schon gesagt hast. So. Also das ist zumindest was, da freue ich mich dann noch drüber so. Als Fan jetzt einfach nur.
Ja, ja, kann man, also das kann man schon so sagen und auch wenn jetzt der FC Bayern in vielen Dingen auch so ein Vorreiter von dem ist, was man jetzt so irgendwie Kommerzialisierung nennt, so irgendwie, was es jetzt nicht gerade leicht ist, also so quasi ein Ultra zu sein bei dem Verein, der jetzt irgendwie so sich dann auch eine gewisse eine kritische Einstellung zu einer maßlosen Kommerzialisierung irgendwie zu haben, das ist ja nicht leicht bei Bayern. Das ist ja, und ja, jetzt habe ich den Punkt verloren.
Ja, macht nichts. Wir sind eigentlich dabei bei dem, es ging ja halt um die Spieler, die da, wie Thomas Müller, die halt aus der Gegend kommen und so, dass sie trotzdem genauso kommerziell sind wie die anderen und halt alle, keine Ahnung, allein, die dürfen ja gar nicht zu euch gehen und einfach mit euch labern, so, oder? Das ist ja eh alles, dann wieder läuft alles über alles, Presse und Berater und was weiß ich.
Ja, also jetzt, das ist alles komplett durchorganisiert und reglementiert, so bis vertraglich geregelt, bis wohin die gehen, wenn sie zur Kurve kommen und so irgendwie hier.
Ich würde sagen, wir haben jetzt schon so langes Interview gemacht, fast 1,5 Stunden. Ich lese jetzt einfach noch mal ein paar Hörerfragen vor und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Einer hat zum Beispiel gefragt, wie habt ihr das hinbekommen, dass sich wirklich alle an dieses Pyroverbot halten beim FC Bayern so? Also jetzt zumindest bei Heimspielen, auswärts kommt es ja schon ab und zu mal vor.
Bezieht sich jetzt auf was, dass in den letzten Jahren...
Dass kein Pyro gezündet wird einfach in der Allianz Arena zum Beispiel.
Dass kein Pyro gezündet wird, liegt... Also grundsätzlich muss man vielleicht so sagen, dass wir jetzt... Dass die Position der Gruppe und auch von anderen Gruppen schon ist, dass Pyrotechnik ist für uns eine Ausdrucksform von Fankultur. Mhm. Also wir sind jetzt auch... Kein Freund, das dann irgendwo als Randale-Mittel zu verwenden und wenn dann irgendwie die Böller oder was weiß ich durch die Gegend fliegt, aber dass wenn es halt eine schöne Pyro-Show in der Kurve gibt oder wenn irgendwelche Gesänge damit untermalt werden, so, das transportiert für uns schon auch irgendwo Leidenschaft und ich weiß auch von diesen ganzen Fanclub-Treffen, dass das ist wirklich ein, und auch habe ich ja schon vorher gewusst, dass das ein sehr kontroverses und polarisierendes Thema ist, also so, das ist ein Thema, was die Fanlandschaft komplett irgendwo so durchzieht. Es gibt auch dann in den Fanclubs viele Leute, die das toll finden, für die das dazugehört, die das auch machen. Mhm. Es gibt normale Fans, die das fasziniert. Es gibt Leute, es sind überwiegend Leute, die weiter davon weg sind, sag ich mal, die das nicht gut finden, so irgendwie. Also das gibt alles und dem müssen wir natürlich dann noch Rechnung, also so, das ist klar, es gibt unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Meinungen muss man respektieren. So.
Aber so, dass es zu Hause nicht gemacht wird, ist doch eher eigentlich auch so eine Art Kodex, oder dass man das
als eigener Fan nicht
zu Hause macht.
Ich würde das jetzt nicht als Kodex bezeichnen. Und ich weiß, also so, es ist eher so, dass das sich was ist, was so ein bisschen am Anfang, also wir waren jetzt am Anfang eh nicht eine Gruppe, die das da jetzt besonders viel drauf zurückgegriffen hat auf Pyrotechnik. Es war halt so, dass wir das ab und zu hatten, vor allem bei Spielen in Italien, wo das noch irgendwie dann lockerer gesehen worden ist und bei Europacup-Spielen hat man dann auch das meistens abends, wo dann das noch die Atmosphäre nochmal ein bisschen mehr ausmacht. Und also wir waren da jetzt immer eigentlich eine Gruppe, die da ja gemäßigt, also die das nicht so oft benutzt hat, dieses Stilmittel, so wenn man so will. Und das ist eigentlich erst jetzt durch diese Diskussion um die Pyro-Kampagne ist das so ein bisschen gekommen, dass dass das Thema so in München präsenter geworden ist, dass es mehr Leute gab, die davon fasziniert waren und die das dann noch, also so die Pyro-Kampagne war da schon noch ein bisschen so eine Initialzündung, dass das halt so mehr in München mehr Verwendung gefunden hat, jetzt, egal ob jetzt von uns oder auch von anderen Gruppen, von unorganisierten Leuten, also so, ich würde sagen über die Hälfte von den Spielen, wo es jetzt Pyro gab, da war das, hat es überhaupt nichts mit uns zu tun gehabt. So okay. Das ist grundsätzlich für uns was dazugehört, wo wir dazu stehen, wo wir sagen, die Fans haben versucht, eine sachliche Diskussion zu führen im Rahmen von dieser Pyro-Kampagne und sind dann eigentlich da ziemlich vor den Kopf gestoßen worden. Also das war jetzt bestimmt nicht die Art und Weise, wie man eine sachliche Diskussion miteinander führt und wo man jetzt Leute vielleicht auch von Dingen überzeugt, sondern da wird halt dann einfach auf Verbote gesetzt und auf Repression und da sind die Leute, die sich eine Zeit lang da um einen ernsthaften Dialog und wirklich Gespräche und eine sachliche Auseinandersetzung bemüht haben und auch um Selbstregulierung, die sind da sehr mit, man kann schon fast sagen, denen ist da ins Gesicht gespuckt worden, schon. Wie das dann gelaufen ist. Von daher, das ganze Thema ist halt so sehr komplex.
Ist auch schon wieder ein Riesenthema für eine ganze eigene Sendung wahrscheinlich.
Ja, dass es jetzt in München bei Heimspielen nicht brennt, hängt zum einen damit zusammen, dass es so aus dieser Zeit, wo wir noch sehr, sehr, sehr selten ein Pyro gezündet haben, ist das was sich so ein bisschen entwickelt hat, als so ein bisschen so ein stillschweigendes Arrangement, sag ich mal. Also es war dann so, dass man halt bestimmte Freiheiten hatte, also so in einem bestimmten Rahmen, und man dann so gesagt hat, so okay, dafür zündelt man jetzt dann da nicht. So wie sich das dann alles entwickelt hat, weiß ich auch gar nicht, ob man zu dem damaligen Zeitpunkt sich das da auch ein bisschen zu sehr hat einlullen lassen, kann man vielleicht zu selbstkritisch so sagen. Aber auf jeden Fall ist das halt was sich jetzt dadurch so etabliert hat. Es hängt sicher auch mit der extremen Überwachung in München zusammen. Aber alleine das ist jetzt kein Argument, weil wir schaffen das ja auch anderswo, wo viel Überwachung ist. Weil man ja damit auch quasi ein Statement setzen will, so damit löst ihr das Problem nicht, sondern eigentlich wäre eine Lösung für das Problem, dass man vernünftig miteinander redet und dann halt da auch Grenzen zusammenfindet, so irgendwie. Weil es, wenn es da jetzt polarisierende, unterschiedliche Meinungen zu gibt, dann kann ja auch nicht irgendwie dann das Ende von der Diskussion sein, dass die eine Seite sagt, so ihr müsst komplett verzichten. So.
Ja, klar. Nächste Frage. Wie schaffst du das vom Finanziellen her und von der Zeit her, zu jedem Spiel zu fahren?
Ja, indem halt, dass alle anderen Dinge da untergeordnet sind irgendwie und man dann vielleicht auch viele Sachen nicht hat, die andere Leute jetzt als selbstverständlich oder normal irgendwie so ansehen.
Du bist ja eigentlich allein mit dir einen Termin zu finden, das war eh so lustig schon. Du bist ja immer unterwegs eigentlich, wenn Europapokal ist noch. Ist ja jedes Wochenende, jeden...
Ja, aber es gibt bei Bayern auch sehr viele Leute, die so leben und so intensiv. Und
wie lange machst du das schon so?
Also ich persönlich habe auch jetzt lange Zeit Stadionverbot gehabt. Von daher war das dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber da war ich trotzdem auch
einer von den Ausgesperrten.
Ja, aber da war ich trotzdem dann schon noch immer so vor Ort. Und eigentlich, ich mach das jetzt eigentlich länger, als es die Schickeria gibt.
Krass. Warum hast du Stadionverbot bekommen jetzt in deinem Fall? Kannst du es sagen? Oder?
Also ich habe mehrere Stadionverbote schon gehabt. Okay. Wir hatten vorher schon mal so ein bisschen so das Thema, was passiert, wenn du so durch die Stadt gehst. Wenn man jetzt jemand ist, der jetzt auch jetzt bei so Gelegenheiten wie heute dann irgendwie so sein Gesicht dahin hält, um jetzt so die für die Gruppe zu sprechen, das bringt es dann halt so mit sich, dass man dann halt dann so ein bisschen bekannter auch ist oder eben auch, dass man dann halt vielleicht auch dann schneller mal ein Stadionverbot kriegt, als wer anders, wenn halt gerade der Wind so weht, dass der konfrontativ ist. So irgendwie. Also ich habe zum Teil, also wegen irgendwelchen Nichtigkeiten Stadionverbot schon bekommen. Also so mein erstes Stadionverbot, das ist also wirklich schon auch lange her und das ist auch, diese Geschichte ist auch schon viel rumgegangen, so irgendwie. Da ging es einfach darum, dass mir vorgeworfen worden ist, ich hätte einen Aufkleber in einer Stadiontoilette geklebt. Also es okay. war auch nicht mal jetzt so, dass,
sehr geil.
dass ich jetzt diesen Aufkleber, also so, dass mich jetzt jemand dabei erwischt hätte, mhm. sondern ich hatte dann halt einen Aufkleber in der Tasche noch und auch auf dieser Toilette waren halt Aufkleber mhm. geklebt. Und
für so einen Scheiß kriegt man ein Stadionverbot oder ja. wollten die dir eins geben?
Also ich denke mal, jetzt in dem speziellen Fall hat auch das so, die wollten mir eins geben, mit reingespielt. Aber es gibt ganz viele Leute, die wegen den absurdesten Geschichten Stadionverbot haben. Stadionverbote wären auch nochmal wahrscheinlich ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Wenn ich da auch ein bisschen ausholen darf, die werden...
Sehr gerne.
Also ein Stadionverbot ist ja eigentlich auch ein ganz absurdes Konstrukt, weil das eben, das ist basiert quasi auf dem Hausrecht von den Vereinen, die sich das halt im Rahmen von der Lizenzvereinbarung gegenseitig übertragen.
Du hast Hausverbot dann für jedes Stadion.
Und du hast dann einfach okay. für jedes Stadion Hausverbot. Und es gibt halt Richtlinien, die in den Lizenzvereinbarungen verankert sind, die das halt alles festschreiben und das Ganze dann als eine präventive Maßnahme darstellen. Also es geht nicht darum, ein Verhalten zu sanktionieren, sondern es geht darum, aufgrund von bestimmten Tatsachen die anderen Stadionbesucher vor dieser Person zu schützen. Also das ist so ein bisschen so...
Vor deinen Aufklebern zu schützen, die anderen Stadionbesucher.
Dieser präventive Charakter. So, jetzt kann man erstens angreifen, dass man sagt, die argumentieren da zwar mit Hausrecht, aber eigentlich ist so ein Fußballspiel, hat schon so einen quasi öffentlichen Charakter. Also das ist ja ein Massenphänomen, da gehen, was weiß ich, Im Schnitt in Deutschland 30.000 bis 40.000 Leute irgendwo so hin. Das hat gesellschaftlichen Rang, so ein Fußballspiel. Da sind Leute sozialisiert, dass sie eben halt in diesen ganzen Strukturen so drin sind. Man hat dann die Polizei, die dann irgendwie als staatliche Instanz dann da irgendwie auftritt. Also es ist jetzt nicht so, wie das wird zwar gern gesagt, dass ich kann mir aussuchen, wen ich in mein Wohnzimmer lasse. So, das ist ein Argument, was da fällt. Aber ein Fußballstadion ist halt dann doch nicht ein Wohnzimmer, sondern hat schon mehr einen öffentlichen Charakter.
Man zahlt ja auch was.
Man zahlt auch was, ja. Also das ist so dieses erste Ding. Also eigentlich ist es schon schwierig, finde ich das schwierig, da mit diesem Privatrechtlichen zu argumentieren, weil nämlich diese Vergabe, die ist nämlich komplett von jetzt rechtsstaatlichen Kriterien losgelöst. Also es geht da nicht, dass jemand die Schuld bewiesen werden muss, sondern es reicht, dass mal ein Verdacht besteht. Also ein Stadionverbot wird immer schon an dem Zeitpunkt vergeben, wenn ein Anfangsverdacht besteht. Und in so Fankreisen, wenn man halt mit so Fußball-Fangruppen unterwegs ist, passiert es halt ganz schnell, dass gegen eine ganze Gruppe ein Verdacht ausgesprochen wird, aufgrund von jetzt Handlungen von wenigen. Weil dann halt eben gesagt wird, aus der Gruppe raus wird irgendwas gemacht und dann wird halt, das hatten wir in unserer Geschichte der Gruppe ein paar Mal, dass dann wirklich einfach 30, 40 Leuten, 50 Leuten Stadionverbot gegeben wird, weil einfach mal gegen die ganze Gruppe der Verdacht besteht. So. In einem rechtsstaatlichen Verfahren...
Sippenhaft ist doch eigentlich gar nicht erlaubt, oder? Ja, ist ja eigentlich sowas.
Also in einem rechtsstaatlichen Verfahren ist es dann immer so, die Leute sind dann Beschuldigte, dann werden die Beweise quasi dann in verschiedenen Stufen erst von der Polizei gesammelt, dann von der Staatsanwaltschaft bewertet und im Endeffekt dann von einem Richter wird dann geurteilt aufgrund von halt den Beweisen. Bei diesen Fällen, 3, 4 Fälle, wo wirklich 50 Leute Stadionverbot bekommen haben, war es in der Vergangenheit immer so, dass wenn diese ganze Kette durch ist und nach 1,5 oder 2 Jahren dann dieses Gerichtsverfahren war, wenn es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt und es nicht schon viel früher eingestellt wird, dass dann in den meisten Fällen die Leute freigesprochen worden sind. Also so von diesen 50 so, die meisten, sage ich jetzt mal. Die haben dann trotzdem aber 1,5, 2 Jahre in Stadionverbot.
Bis zu diesem Zeitpunkt, dann wird es aufgehört.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie freigesprochen werden. Also diese Unschuldsvermutung wird halt komplett umgedreht. Das ist also ein großer Kritikpunkt an den Stadionverboten.
Zu der Witz ist.
Und das funktioniert einfach nur, weil es eben Privatrecht ist. Dann überhaupt mal der Sinn von Stadionverboten, wenn man eben so sagt, man mag damit jetzt unerwünschtes Verhalten verhindern. Da muss man aber sich eben anschauen, das unerwünschte Verhalten, das findet ja jetzt in unserer Zeit nicht mehr im Stadion statt, weil die Stadien komplett videoüberwacht sind. Das findet alles auf den An- und Abreisewegen, wenn statt, und quasi außerhalb vom Stadion. Das heißt, es ist absurd zu behaupten, man arbeitet präventiv, wenn man die Leute aus dem Stadion
aussperrt. Du treibst sie eigentlich dahin, wo sie nicht hin sollen.
Du treibst sie dahin, du treibst sie in ein Milieu, wo sie dann vielleicht viel eher irgendwo mit sowas konfrontiert werden. Die Leute haben auch dann die Langeweile, weil während dem Spiel stehen sie da und singen 90 Minuten und machen nichts anderes so. Wenn sie aber die 90 Minuten quasi ausgesperrt sind und das auch noch als ungerecht empfinden, so, dann rutschen sie ja dann vielleicht viel eher dann nochmal in irgendwas anderes rein. So. Also da von einem präventiven Charakter zu sprechen, das möchte ich auch irgendwie stark anzweifeln.
Ja, das ist ja so. Das ist ja wirklich völlig absurd. Und warum sagst du dann nicht, hey, fick dich, ich habe keinen Bock mehr, zum FC Bayern zu gehen, wenn ihr mich so behandelt? Weil ich meine, die müssen dich doch auch kennen. Die müssen doch auch wissen, dass du eigentlich ganz okay bist. Und dann sagen, nein, dem passt das schon. Also, was, dass du da überhaupt noch hingehst, dann, wenn die dich so behandeln. Also, ich wäre stocksauer, ehrlich gesagt, an deiner Stelle.
Ja, also so grundsätzlich. Wir hatten so die Themen, das ist ein bisschen ein ähnliches Thema wie auch so diese Identifikation mit Spielern und so. Man kann das, ich kann das in erster Linie machen, weil ich sehr abstrahiere zwischen so, was ist Bayern München und was sind jetzt die Angestellten von dem Verein, die da an der Siebener Straße sitzen, oder was sind jetzt die Spieler? Natürlich habe ich zu denen trotzdem allen ein Verhältnis so irgendwie. Also natürlich freue ich mich, wenn die Spieler ein Tor schießen, finde den einen Spieler auch mal sympathischer und den anderen vielleicht nicht so. Natürlich weiß ich, dass es einen Fanbeauftragten dann irgendwo braucht und setze mich auch mit dem hin, und manchmal haben wir eine Zeit, wo ein gutes Verhältnis ist, und man hat auch grundsätzlich einen über die Jahre ein ehrliches Verhältnis zueinander, aber trotzdem unterm Strich abstrahiere ich so irgendwie so Bayern München als so ein ideelles Gebilde auch, was sich vielleicht auch aus der Geschichte von dem Verein speist. Vorher haben wir Kurt Landauer nur gestriffen im Sinne von irgendwie dem Namensgeber für das Turnier. Das sind alles Dinge, aus denen sich das dann so speist. Auch das Selbstverständnis, dass wenn wir als Kurve auftreten, wenn wir so eine Darbietung haben, wenn wir guten Tifo haben, wenn die Stimmung gut ist, wenn wir laut sind, dann habe ich schon noch das Selbstverständnis, nicht nur, dass ich jetzt die Mannschaft anfeuere, sondern auch gleichzeitig, dass ich auch Bayern München mit repräsentiere.
Mhm. Ja, also du bist dann Teil davon.
Ich bin Teil von dem Ganzen, ja.
Wie wichtig ist es dir eigentlich, dass der FC Bayern Erfolg hat, fußballerisch? Ist es dir, also ich weiß nicht, ob du verstehst, wo ich hin will mit der Frage, ist dir wichtiger euer Support, oder ist es schon so, dass du sagst, geil, Champions League-Sieger, das ist mir genauso wichtig oder ähnlich wichtig?
Ich finde nicht, dass man das so in Relation setzen kann. Mhm. Weil das eine ist was, wo ich beeinflusse, was ich mache, was ich einbringe, auch irgendwo in den Verein. Und das andere ist ja was da abläuft.
Ja.
Und
aber du freust dich schon.
Natürlich. Also das, man könnte ja auch sagen, ihr könnt euch ja auch irgendwo hinstellen auf ein paar Stufen und das machen.
Ja.
Das, was uns alle zusammenbringt, ist natürlich der Verein und dieses Spiel. Das ist das Zentrum von allem, und das ist natürlich sehr, sehr wichtig so dabei.
Und ist es dir wichtiger, dass ihr eine gute Performance macht oder dass FC Bayern gewinnt?
Ich habe ja gerade schon gesagt,
also es bedingt sich alles, ja, okay.
Na, es bedingt, ja, also so, das eine ist was ich mache, das andere ist was da auf dem Platz passiert, und natürlich dann auch bedingt,
wie aber ich mich dann fühle. Aber ihr beeinflusst
das ja schon natürlich
auf dem Platz. Also wenn du Spieler bist, mit eurem Support beeinflusst ihr ja schon das Spiel. Also
wenn man sich so Geschichten wie Prag anschaut, definitiv. Ja. Ob jetzt bei jedem 0815 Heimspiel das so ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber die Wechselwirkung, die ist natürlich da. Genauso auch wenn ich jetzt selber so sage, ich bin jetzt niemand, der bei einem 0-0 zur Halbzeit pfeift, sondern ich sage so lieber so, wir haben auch eine gute Show hinzulegen, egal was da auf dem also egal, ob jetzt die Mannschaft das gerade macht oder nicht, sondern ich will die 90 Minuten, dass die Südkurve eine gute Show hinlegt, so irgendwie, ist es natürlich trotzdem auch so, dass da dann eine Wechselwirkung ist und auch die Stimmung dann besser ist, wenn dann schon ein Tor gefallen ist. So irgendwie. Auch wenn man das eigentlich quasi sagt, und das auch eine Rolle spielt, dass man sagt, wir wollen unseren Beitrag leisten, egal wie es jetzt da
steht. Zum Gesamtkonstrukt FC Bayern auch so.
Ja.
Meine letzte Frage, möchtest du was sagen?
Also, weil du jetzt den Europacup-Sieg angesprochen hast, das ist natürlich was schon einfach ein Riesending ist und was sehr, sehr wichtig so ist. Und was vielleicht dann auch so sehr Bayern-speziell ist und dann auch wieder, das ist kein Ultras-Thema, sondern ein generelles Thema, so emotional ist es vielleicht schwieriger, sich als Bayern-Fan so noch über einen Sieg jetzt im gleichermaßen zu freuen, wie eine Mannschaft, die vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der Spiele irgendwie gewinnt oder für die es irgendwie wichtig ist, für die jeder Punkt wichtig ist, damit man am Ende der Saison noch in der Liga bleibt. Das ist natürlich ein ganz komplexes, schwieriges Thema, so irgendwie. Das ist als Bayern-Fan beobachtet man das viel, auch das.
Nicht, was der Nicht-Abstieg ist für andere Vereine war, ist halt dann für uns ein Halbfinale gegen Barcelona oder so, vom Gefühl her.
Ja, halt kann man so sagen, ja. Das hört sich natürlich sehr arrogant dann irgendwo so an, so irgendwie, aber
es ist halt das Besondere.
Es ist auch gar nicht, es soll eigentlich nicht arrogant sein, das ist halt einfach unsere Situation. Also das ist ja auch nichts, was man sich aussucht. Ich bin ja nicht irgendwie dahin gegangen und habe gesagt, ich suche mir jetzt aus, Bayern-Fan zu sein. Sind wir auch wieder bei diesem Punkt so vorher, so was bringt das so mit sich? Sondern ich bin halt Bayern-Fan, weil halt ich halt Münchner bin und ich dann irgendwann gesagt habe, so irgendwie so, okay, das ist der Verein, da werde ich jetzt mal mitgenommen. Oder es gibt ja auch viele Bayern-Fans, die nicht Münchner sind, die aber trotzdem halt irgendein Erlebnis haben, irgendjemand, der sie zu diesem Verein gebracht hat. Und ich denke, das ist in den seltensten Fällen wirklich so die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt zu dem Verein, der jetzt am erfolgreichsten ist. Also zumindest ist das, was jetzt in meinem Umfeld, was ich so
sind wahrnehme. Dann halt wahrscheinlich auch nicht die immer dabei bleiben. Ja. Klar gibt es ein paar, die sagen, die spielen den attraktivsten. Das merkt man auch bei Dortmund jetzt, die auf einmal wahnsinnigen Zulauf auch so haben.
Ja, also natürlich gibt es das Phänomen. Ja, ich mag jetzt nicht sagen, jeder Bayern-Fan ist ein eingefleischter Fan. So. das nicht. Aber es ist ja auch niemand, der das... Also es ist ja auch schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt der eingefleischtere Fan. So.
Ja, klar.
Bei Extremfällen wird man das vielleicht schon ausmachen können, aber das ist ja auch
ein Schmarrn.
Das ist ein Schmarrn, sich da zum Richter aufzuspielen, wer jetzt der eingefleischte Fan ist und wer nicht. Natürlich gibt es, also da sind wir wieder bei diesem Punkt von so Respekt und auch einem Verständnis davon, welche Rolle man selber spielt, so dass man sich selber nicht jetzt so, dass man sich selber auch realistisch sieht, so irgendwie und einordnet, aber so die Fanpolizei, so die gibt es ja auch nicht, die so sagt, so du bist jetzt ein Erfolgsfan und du nicht, so irgendwie so. Das ist ein Quatsch, das ist ja. Aber natürlich gibt es das bei Bayern schon mehr, das Phänomen, als jetzt anderswo irgendwie. Aber weil das ist halt so, das hat halt Vorteile und Nachteile, dass halt die Situation bei uns so ist, wie sie ist. Und vielleicht sage ich, wenn ich jetzt Fan von Eintracht Frankfurt oder was auch immer wäre, vielleicht ist das ja auch an mancher Stelle dann interessanter, dann zu sagen, so okay, ich werde halt, ich weiß nicht, ob ich noch erleben werde, wie das ist, so ein Gefühl, wenn man aufsteigt oder wenn man in letzter Sekunde nicht absteigt. So. Ja. Das ist halt was...
Oder wenn man gegen FC Bayern gewinnt.
Oder wenn man gegen FC Bayern gewinnt. Ja, ist so. Also das ist ja was jetzt ich nicht nachvollziehen kann, so irgendwie. Von daher, also das ist so meine Sicht da drauf irgendwie.
Ja. Okay, jetzt
kommt. Also man muss es nehmen, so wie es ist, und es hat alles Vor- und Nachteile.
Jetzt kommt wirklich zumindest meine letzte Frage. Was war so der Geistmoment in deinem Fan-Dasein oder in deinem Ultra-Dasein, FC Bayern? Gibt es da irgendwas, was du benennen kannst, was du wirklich, wo du gesagt hast, okay, das war einfach der Tag so?
Der Moment.
Der Moment.
Ich glaube, ich kann da nicht irgendwie den einen Moment irgendwo so sagen. Ich kann irgendwie sagen, dass halt Also der Spiel in Mailand war halt irgendwie, weil ich auch schon in Barcelona 99 war, dadurch war irgendwie halt das Spiel in Mailand irgendwo was Besonderes. Davor die Meisterschaft in Hamburg war auch
Oh
irgendwo was Besonderes. Eben halt mit diesem Wahnsinns-Freistoßtor dann so irgendwie noch. Es gibt dann Momente, wo das vielleicht dann noch mehr damit zusammenhängt, wie jetzt, was jetzt in der Kurve los ist. Also so, wenn ich halt so ein Spiel so sehe, wie wir unser Auftritt so, das sind dann vielleicht auch viel so Europacup-Spiele, die dann so als Highlight so hängen bleiben. Also so ein Auftritt, den wir so in Zürich hatten, wo ich so sage, das ist schon irgendwie was, wo man danach so stolz sein kann und so sagen kann, das war schon auch vom Niveau da, wo der FC Bayern sportlich spielt, so irgendwie. Oder jetzt auch dann das in Prag, so was dann vielleicht so ein bisschen so dann so ähnlich ist. Aber dann gibt es auch so Geschichten wie, wenn man halt so als junger Fan, so noch lange bevor es die Schickeria gab, wenn man dann an so Choreos mitgebastelt hat, was so für mich so ein bisschen so der Einstieg über den Club Nummer 12 so in das organisierte Fansein so war. Wenn du dann halt so unter der Woche so eine Choreo gebastelt hast und dann ist halt meinetwegen das Derby. Und dann geht die Choreo hoch und das ist das, wo du halt dann Wochen drauf hingearbeitet hast und das ist halt cooler als das, was bei den Blauen ist, so irgendwie, und das klappt alles, dann sind das auch so Momente irgendwie. Wenn ich jetzt noch einen Moment nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich noch
Hättest du
zehn
noch
andere
zehn
Dinge sagen.
Momente,
Vielleicht ist das auch die Antwort drauf, warum man das alles noch macht.
ja. Ja, weil es immer wieder die neuen tollen Momente geben kann, gell?
Ja.
Das ist ja auch das. Okay, wenn du noch selber irgendwas hast, was du noch loswerden willst, kannst du es jetzt gern machen. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Es ist mir eine absolute Ehre gewesen und war ja auch, was du vorher gesagt hast, dass ihr euch öffnet quasi den Fanclubs und den Fans gegenüber. Das hat mich sehr, sehr gefreut und vielen, vielen Dank für
Also
deine Zeit.
was ich halt denke, ist halt, wir sind ja wirklich durch alle möglichen Themen geritten. Und ich hoffe, ich habe alles irgendwo richtig dargestellt. Man hat auch manchmal so eine gewisse Betriebsblindheit, dass man halt einfach schon auch Dinge voraussetzt, an Wissen, so, weil man halt sich viel in Kreisen bewegt, wo halt die Leute irgendwo so alle dann gleich ticken, so irgendwie. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht so rübergekommen, irgendwie. Eben das, was ich jetzt auch ein paar Mal gesagt habe, dass man sich da irgendwo so als der bessere Fan fühlt. Ich sehe
Nein,
es
Gott
halt
nicht.
eher so, wie gesagt, man bewegt sich halt irgendwo schon auch in anderen Welten. Und ich denke mal, das Verständnis dafür, dass es so diese andere Welt gibt, und was das für eine Rolle in diesem Verein, in diesem Gesamtkonstrukt hat, das ist halt wichtig, so irgendwie, dass man halt so.
Das war ja auch so ein bisschen Ziel von der Sendung jetzt oder von den Sendungen, dass wir so euch ein bisschen den anderen Fans näher bringen und umgekehrt.
Also wenn wir uns das jetzt nochmal anhören würden, würde ich wahrscheinlich an 10 Stellen sagen, ah, da hätte ich jetzt dann doch noch dieses oder jenes so dazu
Ja.
gesagt. Aber ich hoffe auch, dass ich die Manuel Neuer-Geschichte irgendwie
Auf jeden Fall,
so vernünftig rübergebracht habe. Also wie gesagt, für mich selber ist dieses Thema auch wirklich
ja.
komplett abgeschlossen. Deswegen musste ich jetzt irgendwie auch Sachen aufwerfen, also so auch selber so von den Gedankengängen her, die einfach jetzt gefühlt 10 Jahre her sind, weil in der Zeit wieder so viel passiert ist.
Ja. Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao.
Servus.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.